Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Diaspora Night.
Ja, endlich wieder, ne? Das wurde auch mal wieder Zeit. Nach zwei Wochen endlich wieder Nachrichten aus den freien sozialen Netzwerken endlich wieder was Neues von Prism und wie ja schon Diaspora selbst angekündigt, auch ein neuer kleiner Aufreger, Skandal, wie auch immer man es nennen mag. Viele Dinge zu tun, deswegen sollten wir vielleicht direkt loslegen.
Ja.
Diaspora aktuell.
So.
Genau.
Ich übe ja immer noch ein bisschen mit meinen Knöpfen, aber ich habe jetzt Knöpfe zum Drücken.
Sehr gut, sehr gut. Ist immer gut, wenn man Knöpfe zum Drücken hat, weil sonst ist man handlungsunfähig. So, wir haben, wie gesagt, über Diaspora ja schon über unseren Account, ne, auf nordpol.ch angekündigt, ja, es gibt da so ein kleines Aufregerthema, vielleicht auch ein größeres Aufregerthema. Und zwar hat sich jemand aus der Community gemeldet, der meinte, ja, hier ist euch eigentlich allen bewusst, dass Join Diaspora auf Amazon-Servern gehostet wird und dass das überhaupt nicht geht und dass das überhaupt, ne, das ist doch Quatsch, weil, ne, eigentlich so Sicherheit und so und dann wird das auf Amazon-Servern gehostet und das darf doch alles nicht. Riesenterz auf jeden Fall, weil Heroku, der eigentliche Hoster oder Anbieter, der benutzt die Amazon-Server und ja, also wie gesagt, der Typ hat dann einen Riesenterz drumherum gemacht. So, und dann haben natürlich viele Leute versucht, ihn erstmal zu beruhigen. Mal ganz ruhig, vor allem Sean hat das gemacht und hat dann gesagt, erstmal, das ist alles soweit richtig, ja. Das liegt aber auch daran, erstens, dass Join Diaspora, also erstmal haben die Leute eine Wahl, sie haben einfach die Wahl zu sagen, ob sie jetzt bei Join Diaspora einen Account machen oder nicht. Ja,
kann jeder seinen eigenen Server machen.
Genau, ja. Natürlich hat sich dann der andere wieder aufgeregt, ja, aber alle Posts gehen zum Beispiel auch an Amazon. Ja, die gehen aber auch an jeden anderen Server. Eigentlich ist das sogar ein Vorteil, aber da kommen wir gleich zu. Also, Sean hat das dann so ein bisschen aufgedröselt, von wegen, ja, das ist alles soweit richtig. Das sollte aber eigentlich gar kein Problem sein, weil wir müssten uns viel eher darauf konzentrieren, dass, sagen wir mal, Verbindungsdaten und so weiter eben nicht genommen werden oder dass jemand eben umziehen kann. Und weil es immer eher darum geht, ne, dann den eigenen Pod zu hosten. Oder zum Beispiel gibt es immer mal wieder Probleme, weil die Leute es ja auch nicht sehen, sind zum Beispiel EXIF-Daten. EXIF-Daten in Fotos von Smartphones oder guten Digitalkameras, die schreiben Daten in diese Datei rein, die da nicht unbedingt hingehören. Ja, Geolocation sogar manchmal, je nachdem, ob man das beim Smartphone gemacht hat oder nicht. Uhrzeit, Ort, Datum, also solche Geschichten.
Ich weiß gar nicht, ob das aktuell rausgefiltert wird. Ich erinnere mich daran, dass es da, glaube ich, mal einen Bug-Task gab, irgendwo auf GitHub, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das im Moment rausgefiltert wird oder nicht. Also halt die Anforderung war halt, dass man halt Bilder, die man hochlädt bei Diaspora, dass das rausgefiltert wird. Oder halt, dass es angezeigt wird. Also das, genau. wenn die EXIF-Daten sogar mitgeliefert werden, dass man halt das UI dann umbauen sollte, dass die EXIF-Daten dann auch angezeigt werden.
Genau, das hatte Sean auch erwähnt in dem Beitrag und hatte dann gesagt, hier, passt auf, ganz klar, derzeit wird dran gearbeitet, beziehungsweise es ist auf jeden Fall geplant, dass das fertig wird. Und es soll dann auch so gebaut werden, dass man dann, dass es standardmäßig an ist, dass diese EXIF-Daten gelöscht werden. Es gibt wohl da ein sehr tolles Tool in Ruby, dass man das gut benutzen kann. Und ja, dass man eben, wenn man jetzt nicht so sehr drauf steht, das eben auch woanders hosten könnte, solche Bilder, ne, und dann einfach über Markdown einbinden kann, das ist ja auch noch einer der großen Vorteile. Man muss nicht immer nur, man kann eben auch von weiter entfernt verlinken und kann eben sich so ein Media Goblin selber setzen.
Dann müsste ich die EXIF-Daten selbst rausnehmen. Also ich mache es ja meistens so, dass ich die Bilder, die ich bei Diaspora poste, bei mir auf die OnCloud hochlade. Weil dann habe ich mehr Möglichkeiten, die Einzelbindung kann die zum Beispiel auch mitten in den Text einbinden. Wenn man die bei Diaspora Post hochlädt, dann ist das einfach immer oben und darunter der Text.
Genau, da hast du dann eben mehr Möglichkeiten.
Aber ich muss halt die Exif, wenn das Jasper dann rausgeht, weil ich glaube, bei meinen Fotos sind die Daten auch alle drin. Weil mein Handy, das da macht da bestimmt Daten rein.
Was mir gerade auffällt, ist, dass Sean gerade mal 23 ist.
Das passt jetzt voll zum Thema.
Ja, nein,
Skandal. Das steht doch
nicht. Ich bin gerade auf seinem Profil und war doch irgendwie sehr verdutzt. Ich meine, uns trennen 3 Jahre. Ich hätte ihn jetzt doch schon für etwas älter gehalten. Anderes Thema, ja, genau. Auf jeden Fall gab es dann eben Leute, die sich darüber aufgeregt haben und wieder Leute, die versucht haben zu beschwichtigen. Und im Endeffekt ist das ja mal wieder wie jeder Skandal. Also ich meine, wenn man schon das Wort Skandal liest, dann kann man sich schon denken, also Bullshit. Ja, in dem Fall ist es auch tatsächlich so. Wie gesagt, es ist eigentlich ganz gut. Also wir sind ja alle dafür, ne, soll ja alles dezentral sein, jeder soll ja irgendwie seine Daten behalten, aber der Punkt ist ja auch, dass eben nicht einfach nur zensiert werden kann. Also der Vorteil zum Beispiel, wenn jetzt irgendwas in Ägypten passiert und jemand ist im Diaspora-Netzwerk und dann wird ein ägyptischer Pod auf einmal abgewürgt. Der Beitrag wurde aber noch gesendet mit irgendwelchen Bildern, die total wichtig waren. Dann naja, können
die Bilder bleiben auf dem Pod. Außer sind die irgendwie extern eingebunden. Bilder werden ja nicht federiert, aber ja.
Dann ist es nur Text. Also, dann wird halt nur Text versendet und eben so eine kleine Geschichte.
Man kann ja ASCII-Art machen.
Zum Beispiel, ja. Dann postest du halt nur Text aus Ägypten heraus und irgendwas passiert da, der Pod wird abgesetzt und trotzdem ist es weiterhin im Diaspora-Netzwerk. Und du merkst auch, wenn dann ein Pod platt ist, ja, und das sind halt solche Sachen, wo ich sagen muss, Privatsphäre, ja, auf jeden Fall, sollte man weiterhin darauf achten, ist ja durch die Dezentralisierung meiner Meinung nach auch ganz gut gegeben, nur man kann halt nicht alles schützen, man kann auch nicht, Dezentralisierung hat eben das Problem, dass man eben Sachen nicht unbedingt wieder löschen kann, also wenn es einmal im Netz ist, also wie das Internet halt funktioniert, wenn es einmal im Netz ist, dann ist es im Netz und kommt auch erstmal nicht mal wieder raus, also oder man, außer man kriegt das noch irgendwie hin, dass es nicht irgendwo zwischengespeichert wird.
Ich habe heute so einen schönen Post geshared, ich muss den nochmal vorlesen. Von Anna Blume, das Netz vergisst zwar viel echt nichts, aber es verschlammt.
Ja, das kann ruhig sein, ja, aber trotzdem, wenn man genug sucht, ja, verschlampen ist ja nicht das Problem.
Genau.
Aber wenn man danach sucht, dann findet man es meistens wieder. Es ist vielleicht zeitaufwendig, aber manchmal lohnt sich das für den einen oder anderen, Daten wiederherzustellen. Gut, oder zu wiederzustellen.
Sonst fragt man bei der NSA an.
Genau, die haben sowieso einen riesen Backup. Ja, die haben dann Backup. Wie gesagt, das mit den EXIF-Daten, das ist wohl also auf jeden Fall geplant, dass es irgendwann standardmäßig drin ist und dann losgeht. Also da bin ich dann auch schon mal froh drüber, dass da auch wieder mal ein bisschen mehr, ja, es kommt wieder ein bisschen mehr Bewegung rein, finde ich gut. Ja, war jetzt die letzten Tage irgendwie ein bisschen flauschig, leise, aber ja, sehr gut. Auf jeden Fall.
Faluschig.
Ja, ja, faluschig, ja, für die Leute, die nicht richtig schreiben können. So, genau. Dann was Neues von Loom.io, beziehungsweise natürlich aus der Loom.io-Welt. Und zwar ist endlich die Abstimmung fertig. Ihr bekommt oder wir alle bekommen auf Diaspora die Möglichkeit, ein eigenes Farbschema anzuwenden und einzurichten. Ja, das heißt, ihr kriegt ein großes Feld und könnt damit CSS da rumspielen, wie ihr wollt.
Ich weiß auch schon, wer das als erstes nutzen wird. Und zwar Basti, der sagt, ja, mit Diaspora Pink machen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Oder SPF hatten wir auch mal, der hat diese Retro-Designs gemacht, die Retro-User-Scripts. Und auch noch ganz andere. Ich glaube, er hat auch dieses Dark-Theme gemacht für Diaspora.
Das habe ich mal noch ein bisschen verbessert bei mir, weil die Hovercards kaputt waren.
Okay.
Aber,
ja, aber
das gesagt, heißt, ich kann das dann direkt bei mir in meinem Profil also quasi reinkopieren und das gilt dann überall auf jeden Browser, wo ich bin.
Genau.
Sehr cool.
Ja, brauchst kein GreaseMonkey-Skript-Zeug mehr, das ist alles super.
Ich muss das wieder deaktivieren, weil das auch in dem ganzen Admin-Bereich gegriffen hat. Und dann als in Apple.ch war und dann war da plötzlich grauer Hintergrund, der Text aber auch grau und man konnte nichts mehr sehen.
Grau in grau.
Ja. Ja.
Ne, die ostfriesische Nationalflagge, weißer Adler auf weißem Grund. So, ja. Noch was anderes, und zwar hat was noch zum ja Design, zum ja weniger Design, mehr zu so kleinen Beispielen gehört. Und zwar, wenn ihr das erste Mal auf Diaspora seid, habt ihr das ja sicherlich auch gesehen, ihr könnt eure ID, also eine ID angeben und diese ID da wird als Beispiel-ID, als Beispiel-Diaspora-ID dann lookathoth.com oder sowas gezeigt. Ja, oder wenn ihr auf eine Seite geht, die gar nicht mehr existent ist oder einen Post nicht mehr findet, dann steht da, das sind nicht die Katzen, die ihr sucht. Und der Punkt ist einfach, das sind alles schöne Anspielungen an Star Wars natürlich, ja, und noch ein paar andere geekige Anspielungen wie eben, ne, Katzenliebhaber im Internet. Und da war eben der Vorschlag, glaube ich, von Goop, der gesagt hat, im Endeffekt alles gar nicht schlimm, alles ganz schön, aber wenn wir das wirklich weiter verbreiten wollen, dann sollten wir vielleicht diese ganze Geekness mal ein bisschen runterschrauben. Also indem man dann einfach ganz normale Beispiele hinschreibt, damit man auch Diaspora immer mehr mal ein bisschen mehr ernst nehmen kann. Und jetzt ja, muss man überlegen, Diaspora gibt es zwei Jahre.
Musste man, oder?
Ja, zum Beispiel. Also was ein bisschen langweiliger. Ja, wird jetzt der eine oder andere sagen, aber ich meine, wenn du jetzt sagen würdest, hier, geh mal auf Diaspora, ist total toll. Ja, oder deine Eltern oder so zum Beispiel.
Was, also Luke, meine Mutter ist halt was, trotzdem, obwohl, ich weiß auch nicht, ob das damals schon da stand. Ich habe mir schon seit Ewigkeiten nicht mehr registriert bei Diaspora. Beziehungsweise, wenn ich mich registriere, dann lese ich den Text gar nicht mehr, der da steht.
Aber deine Mutter ist auf Diaspora?
Ja.
Cool.
Krass,
aber oder? Aber jetzt nicht regelmäßig aktiv, oder?
Naja, lesen schon, schreiben selten.
Okay.
Deswegen muss ja ein bisschen aktuell bleiben, was ich so treibe und so.
Ja, genau. Okay. Wie gesagt, also das war auf jeden Fall eine Idee, dass man das ein bisschen mal runterschraubt und ja. Dann noch was anderes, da Diaspora jetzt bald seinen ersten Geburtstag feiert, und zwar in der Hand der Community. Flebergen hatte das vor wenigen Tagen mal geschrieben, irgendwie noch 15 Tage, also sagen wir mal so, noch so rund übersprungen, noch 2 Wochen. Und dann feiert Diaspora in der Hand der Community seinen ersten Geburtstag. Und das ist doch auch schon mal schön, ja. Deutlich mehr Features, als alle diese 4 Leute da zusammengetragen haben. Ja gut.
Aber die scheiß Einzelansicht haben wir immer noch.
Richtig, aber da wird ja auch noch dran geändert.
Das haben wir gleich als Thema. Geburtstagsgeschenk.
Ja, wer weiß. Ja, also geplant ist auf jeden Fall, dass bald die 0.2er-Version veröffentlicht wird. Weil derzeit
ist voll schnell.
Ja, aber nur aus dem Grund, weil so viele Leute an so vielen Sachen arbeiten. Ja, dann machen wir gleich. Ja, wir haben gleich noch ganz viele Themen dazu. Dann merkt ihr auch, warum das wahrscheinlich 0.2 wird. Auf jeden Fall. Noch ein anderes Thema zu diesem Geburtstag oder wie auch immer zu sonstigen Anlässen und damit Diaspora auch noch mal ein bisschen bekannter wird, wäre es natürlich super, wenn man denn auch mal Logos hätte und Sachen, die man benutzen kann und so. Und wie man denn Diaspora jetzt richtig schreibt, welche Logos man verwendet und solche Geschichten. Und da gibt es jetzt halt eine Diskussion auf Loom.io, die ich euch mal wärmstens empfehlen kann, wo es darum geht, wie man Diaspora schreibt, ja, und welche Logos man benutzt.
Da gehört auf jeden Fall eine Crew ins Logo aktuell.
Ja, nee, nein, nein. Ihr mit euren Kühen, das ist doch, wenn ich jetzt sagen würde, das ist Bullshit, dann passt das leider zu gut.
Du weißt gar nicht, was für Spaß ich beim Übersetzen hatte, aber da kommen wir später noch zu.
Genau, da kommen wir später noch zu. So, ansonsten gab es noch eine, auch wieder auf Loom.io gab es eine mögliche, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel der Single Post View, ja, da gibt es demnächst ein Hack. Ja, da wird einfach oben Banner erstmal eingeblendet und dann wird das später komplett überarbeitet und ordentlich angepasst, weil das eben so lange dauert und damit wir zumindest ein bisschen was Bedienbareres haben. Bekommt dann später der Single Post View einfach oben seinen Header rein und gut ist. Der Punkt war, es gab mal das Feature von wegen, wir wollen Events haben. Ja, gab es riesen Terz, ja, wir wollen jetzt hier Events haben und wir wollen jetzt dann eine Unterstützung für in Diaspora haben. Okay. So, und jetzt hatte Malte Dick einfach mal auf Loom.io gesagt, ja, wie wär's, wenn wir das folgendermaßen machen? Und er meinte, man könnte zum Beispiel das einfach als Post anhängen. Also das heißt, man hat einen ganz normalen Post, ja, das ist das Event. Man kann das speziell markieren oder hat einfach unten so einen Timestring, den man aktivieren kann. Das heißt, an den Post wird dann eben die Zeit, die Uhrzeit und das Datum dran gehangen, wann das losgeht und wie lange das geht oder was auch immer. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Möglichkeit, dann eben noch Leute per Mail, also entweder nicht nur per Mail, sondern auch so per Diaspora, natürlich über den Post an sich, aber auch per Mail einzuladen. Oder darauf aufmerksam zu machen, was ich schon mal gar nicht mal schlecht finde. Ja, also wirklich einfach nur einen ganz normalen Beitrag. Wird dann irgendwie speziell angezeigt, gibt es dann vielleicht ein spezielles Template, ja, wo dann eben das Datum besonders groß angezeigt wird, der Titel besonders groß, keine Ahnung. Und alles weitere einfach so bleibt, wie es ist. Und,
aber das darf nicht wieder so eine doofe Einzelansicht werden.
Nee. Also das, wie gesagt, das wird ja, die Einzelansicht soll ja eigentlich weg. Nur derzeit wird halt dran gehackt, aber das ist auch ein anderes Thema. Es geht jetzt hier um Events. Das Events eben speziell in einer separaten Datenbank versorgt werden oder mit separaten Tabelle, Datenbanktabelle und so den ganzen Aufwand sich spart. Man sagt einfach, jeder kann an ein Event einfach so ein Zeitding dranhängen und wenn es einen Zeitcode gibt, dann eine Uhrzeit oder eine Zeitspanne für ein Event, dann wird dieser Post als Event gemarkt und wird dementsprechend hervorgehoben und angezeigt. Und das finde ich eine coole Sache. Ja. Ja, muss jetzt nur mal einer drüber abstimmen, dass das also implementiert wird. Mal gucken. Weil es gibt noch keine Abstimmung dazu. Events hatten wir, genau. Und dann gab es vom Diaspora HQ, von den Diaspora Headquarters, eine komplette Liste von vor 8 Tagen, was denn diesen Monat alles passiert ist und welche Sachen denn schon überarbeitet worden sind. Und da geht's richtig ab. Also, es gibt eine Open Graph, Einbettung. Es gibt, was gibt's denn noch?
Ja, vor allem der Post-Serie ist gerade erst 8 Tage alt. Oder war das vielleicht, aber Cody ist von Juli, also es ist von Juli.
Genau.
Ich dachte schon, ja, also das heißt letzten Monat, ja.
Ja. Und das finde ich doch schon, ne, genau, den kompletten Monat einmal runtergerissen und da wir, da jetzt quasi diese Zusammenfassung erst vor 8 Tagen war, kommt die halt heute, ist ja auch nicht schlimm. Wie gesagt, es gibt eine Open Graph Einbettung. Es gibt, wenn jemand eine Einladung von Diaspora aus an andere per Mail gesendet hat, dann verschwindet dieser Button. Damit man eben nicht noch mehr irgendwie versendet oder rumspammt oder was auch immer oder weil man ihn einfach nicht mehr braucht. Weiß ich nicht, gibt's noch was mit Fotos und wie man mehrere Fotos ordentlich anzeigen kann, das ist wohl auch gefixt. Cursor move to the comment box when more comments were shown. Was auch schön ist. Also ganz, ganz viele Sachen, die schon geändert worden ist. Wenn man Facebook-Posts über Diaspora abgesendet hat, dass man diese Posts auch, wenn man den Post an sich löscht, dann auch der Facebook-Post gelöscht wird und solche Geschichten.
Ich glaube auch jetzt, das gab es schon länger, aber da war wohl ein Fehler drin, weil das gibt es auch mit Twitter und das war im letzten Release, glaube ich, neu drin mit Twitter. Und Tumblr weiß ich im Moment gar nicht, ob man das auch automatisch löschen
kann. Genau. Dann gibt's Links zu den Hintergrundbildern. Ja, normalerweise gibt's ja irgendwelche Leute, die einfach nur ein Bild, Hintergrundbild posten oder das Bild in den Hintergrund geht, wenn ihr den Single Post View habt. Und so hat man jetzt nochmal den Link dazu eingebettet. Und weiß ich nicht, E-Mails sind toller, wenn ihr irgendwelche Nachrichten bekommt und also ganz, ganz viele schöne Änderungen.
Was heißt das? Heißt das, ich krieg dann den gesamten Kommentar in der E-Mail?
Nee.
Nicht?
Und zwar.
Ich muss mal rausfinden, wie das geht.
Nee, es geht darum, dass der Markdown-Inhalt gerendert wird.
Das heißt, wenn
irgendwelche Links drin sind. Ja, das ist ja jetzt schon.
Wie
gesagt, das war der letzte Monat.
Das wird aber schon Ewigkeiten gerendert.
Ja, keine Ahnung.
Was halt nicht ist, wenn halt der Text länger ist als die Mail wird irgendwann abgeschnitten. Und wenn der Text länger ist als die Mail, dann wird der Markdown mittendrin abgeschnitten, das sind da halbe Markdown-Sachen und das wird dann halt nicht mehr richtig gerendert. Aber dann darf das eben eh schon lange, dass halt Kommentare nur, wenn die ein bisschen länger sind, dann nur halb in der Mail sind und man dann doch mal nochmal draufklicken muss.
Ja, nee, ich finde das gut. Ich finde das gut, dass Kommentare als auch Beiträge und Nachrichten und so weiter nicht übertragen werden. Ja, und dass du dann eben halt nur darüber benachrichtigt wirst, hier gibt's eine Änderung, ja, und dann musst du draufklicken, weil, ne, Mail ist halt eine Postkarte.
Ja, aber wir haben es nicht nötig, ja, dann das muss jeder selber wissen. Aber wir haben es nicht nötig, dass wir den Benutzer auf Diaspora zwingen müssen, dass der muss, also Facebook ist ja klar, die wollen, dass die auf Facebook sind, weil da gibt's Werbung. Aber ja. Bei Diaspora ist das nicht nötig und ich finde es halt nervig, wenn ich irgendwo unterwegs bin und dann halt auf dem Handy und dann kriege ich eine Mail und da habe ich halt vielleicht gerade nicht so gutes Internet, aber so für eine Textmail reicht. Aber wenn ich dann nochmal erstmal nur schon den Browser öffnen muss, auf die Diaspora-Startseite mit Login, dann den Post lesen, um nur irgendeinen Kommentar zu lesen, der halt ein bisschen länger ist als nur ein paar Sätze, nerve ich mich jedes Mal.
Okay,
also am Rechner ist es egal, aber ja, auf dem Handy ist es extrem nervig.
Dann sagen wir so, ich wäre dafür, dass man das dann so macht, dass man deine Option einfach für offen setzt. Also ich würde zum Beispiel genau, weil ich ja jetzt eben nicht so viel mit dem Handy rumspiele und nicht so oft unterwegs bin, dass sich das für mich lohnen würde, diese E-Mails auch auf dem Handy zu bekommen, sollte man das vielleicht tatsächlich als Option einfach einstellen, dass man sagen kann, hör mal, ich möchte die komplette Nachricht einfach direkt bekommen, alles. Und bis auf vielleicht private Nachrichten, da würde ich tatsächlich immer noch eine Ausnahme machen. Oder ich möchte gar nichts in diese E-Mail bekommen, außer den Link.
Ja, du kannst, also was du ja jetzt schon kannst, ist sagen, dass du halt die Mails an- und abschaltest und sagst, ja, private Nachrichten will ich gar nicht per Mail
kriegen. Ja, aber es geht, wie gesagt, ja jetzt um Inhalte. Klar, dass du gar keine Mails bekommst, ist ja langweilig. Aber es geht ja darum, dass eben Informationen über die Beiträge innerhalb der Mail stehen und die Mails halt wie Postkarten sind und dementsprechend offen lesbar sind, wenn man sich
anstrengt. Das ist bei mir halt egal, weil bei mir der Mail-Server und der Diaspora-Server auf demselben Server ist. Das heißt, es geht intern vom einen Server, also von der Datenbank vom einen Server zum anderen Server, dann verschlüsselt per halt vom Candy-Client verschlüsselt mit SSL zu mir runter.
Genau, das ist der Punkt. Sicher. Aber es hat aber halt nicht jeder einen eigenen Server. Und vor allem nicht gleichzeitig auch noch einen anderen Pod. Also muss erstmal jemanden finden, der überhaupt einen eigenen Mail-Server hat. Und dann muss jemanden finden, der zusätzlich noch einen eigenen Pod hat. Also
mehr Leute, die einen Mail-Server haben als einen Pod.
Ja, eindeutig, klar. Ist ja auch verständlicher. So, okay, weiter geht's. Und zwar gab es einen Vorschlag, von wem auch immer. Ist eigentlich unwichtig von wem. Und zwar ein Vorschlag, dass man einen... Von Goop war das, wieder mal. Dass man in die Federation ein Pull-System einbaut. Also normalerweise ist es so, man kann sich das wirklich sehr gut vorstellen, wie diese Löwenzahnblüte. Ja, also du hast in der Mitte quasi den Strunk, den Stängel, den Kern und also den Pot in dem Sinne. Und dann gehen wirklich alle Informationen einfach nach außen. Ja, die Informationen explodieren quasi aus diesem Kern heraus, aus dem Pod heraus und werden an die ganzen anderen Pods weitergesendet. Und genauso funktioniert ungefähr eben der Pod, wie gesagt. Und meine Güte, immer diese zu viele P-Worte.
Wir können ja neue Worte erfinden.
Ja.
Also bei mir heißt der Pod jetzt Bauernhof.
Bauernhof. Ja, da muss ich. Okay. Also es geht also darum, dass der Pod im Endeffekt nichts anderes ist als produzieren, weiterleiten, anstatt sich einfach mal zu sagen, okay, ich will jetzt mal von diesem Pod gerne ein paar Informationen mir ziehen. So, und da war eben das Beispiel von Goop, der gesagt hat, warum macht man das nicht so? Pod Z, also ein ganz neuer Pod, der ist gerade erst aufgesetzt worden. Tun wir jetzt mal so, als wäre es Nordpol CH. Und Pod A ist ellenlang dabei, Geraspora. Und Nein, das wäre jetzt zu offensichtlich. Wir machen jetzt mal Geraspora, ist groß genug. Auf jeden Fall, außerdem ist Geraspora noch aktiver als schon Geraspora teilweise. Auf jeden Fall, du kennst jetzt nur Geraspora als Pod, warum auch immer, und gibst jetzt diese Pod-Adresse einfach ein und dann fragt Pod Z, beziehungsweise fragt Nerdpol bei Geraspora, ey, wie viele Pods kennst du eigentlich? Fünf. Und das wiederholt sich dann bei jedem einzelnen Pod, den er dann aus dieser Liste herauskriegt. Ja,
dann muss aber fragen, welche ich kenne, weil wenn er nur fragt, wie viel, dann kann er nicht
anfangen. Ach so, ja, ne, habe ich wie viel gesagt? Nee, ich meine welche natürlich.
Wie viele Pods kennst du eigentlich? Fünf.
Okay, danke, tschüss. Vielen Dank, ja, tschüss, ja. Ich gehe jetzt wieder ins Bett. Genau, welche Pods? Ja, das heißt, da ist John Diaspora bei, da ist Diaspork bei, da ist, ach, was weiß ich nicht. Da sind also ohne Ende Pods dabei und die fragen dann untereinander dann auch nochmal ab, beziehungsweise eben Nerdpool.ch fragt dann eben nochmal diese anderen Pods aus der Liste ab und ist dann eben sehr gut gesynkt und du hast eben eine direkte und sehr, sehr schnelle Verbindung von Informationen und meinte dann auch, dasselbe könnte man für Tags machen, also wenn man jetzt einen speziellen Tag hat oder Leute hat, die Tags haben, dass man dann einfach schon vorher diese ganze Podliste abgegangen ist, weiß, welche Pods es gibt und dann einfach mal diese Tags abgeht und dann einfach, weiß ich nicht, wenn wir jetzt hier zum Beispiel über The Radio CC Account Hashtag Creative Commons haben, dann wird bei Geraspora angefragt und bei allen Leuten, die in der internen Nerdpool Podliste drin sind, wird einfach mal angefragt, welche Beiträge habt ihr denn aus Creative Commons Sicht. Und das finde ich schon ziemlich cool.
Ja.
So, und noch ein Vorteil wäre von dieser Art und Weise, dass zum Beispiel nicht gepushte Daten, also wenn ein Pod jetzt zum Beispiel offline gegangen ist oder einen Ausfall hatte für eine kurze Zeit und dann wiederkam und so, dass der bestimmte Informationen einfach nicht hat, im Gegensatz zu anderen Pods, ja, die eben 24/7 durchlaufen und dass diese Nachrichten dann nochmal nachträglich geholt werden.
Ja, also du darfst aber auf jeden Fall nur vom Original-Pod ziehen.
Ja. Also das wäre schon ganz gut. Fände ich eine tolle Sache. Ja, also das wäre auf jeden Fall nochmal was, um die Federation nochmal ein bisschen besser zu machen und einfach mal auch kleinere Pods mit sehr, sehr vielen Informationen zu versorgen. Weil wir waren ja vorher mit dem The Radio CC Account auf Join Diaspora. Da hat man den Hashtag Creative Commons eingegeben und dann kam dann aber auch eine 1000 Beiträge lange Liste. Bei Nerdpods heißt es jetzt nicht so viel. Ja, und da ist es dann immer schwierig, muss man dann eben auch Leute auf dem Pod haben, die sich dann für dieselben Themen interessieren, um dann eben ordentlich Informationen abgreifen zu können. Mhm. Ich würde jetzt eigentlich gerne was trinken. Weiß ich nicht, kannst du Überbrückungsmusik machen? Oder?
Ich hab keine Musik hier. Also vielleicht schon, aber halt nicht vorbereitet und so weiter.
Nein, brauchst du nicht. Ich dachte,
huch.
Was war das denn?
Ich hab gerade auf dem Handy rumgedrückt.
Ja, sowas machen wir aber auch nicht.
Ja.
So, ja gut, dann trinke ich einfach mal kurz was.
Ja, trink du was. Ich kann ja hier ein bisschen überbrücken oder so. Nee, ich habe ja keine Ahnung. Nee, ich bin gespannt, was hier mit der Federation sich noch alles tut.
Mhm. Ja, ich hoffe, es wird besser.
Kann ja nur besser werden. Wobei, das habe ich auch schon gesagt.
Das kann nur besser werden.
Dann wird es schlimmer.
Ja.
Aber... Naja, langsam müsste es mal besser werden.
Okay, so. Fertig getrunken und jetzt ging es um das Thema Wiki. Das Wiki soll übersetzt werden. So zumindest die Idee von vielen Diasporianern, die gesagt haben, hör mal, wir sind jetzt nicht alle nur des Englischen mächtig. Und da wir Diaspora an sich ja schon übersetzt haben, wäre natürlich auch schön, wenn wir so ein internationales Wiki hätten.
Ja.
Jetzt war aber auch von Sean...
Hoppala. Jetzt wärst du auch noch müde. Du hättest nicht trinken sollen.
Boah, ja, genau. Lieber nichts trinken, dann wird man auch nicht müde.
Bei mir passiert das immer beim Essen. Wenn ich esse, werde ich müde. Total krass.
Ja, ich habe gerade was gegessen. Vielleicht liegt euch mal gleich ein Mittagsschläfchen, glaube ich. Mittagsschläfchen um 20.46 Uhr.
So machen wir, wenn ich so von der Arbeit nach Hause komme, erstmal eine halbe Stunde hinlegen und Mittagsschläfern.
Ja.
Dann kann ich nochmal bis 3 Uhr machen.
Genau, das denke ich mir dann auch immer. Ja, da kannst du wenigstens bis mitten in der Nacht weiter durchmachen, hast deine Ruhe, keiner stört dich, alles super. Ja, so richtig. Und dann am besten so eine Hoodie an, ja, also dann noch mit Kapuzenpulli und dann am besten dann nur hack, 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 hack in die Tastatur. So. Also, wer kennt Arch Linux? Ich kenn's und du wahrscheinlich auch.
Also zu dem Wiki noch.
Ja, das war das Thema, das meine ich. Ach so. Das gehört dazu.
Ah.
Du hast also auch.
Ich dachte nur,
wie du nee, ja, hör mal, das ist Überleitungsmeister.
Ja, also. dann.
Bei Arch Linux ist es so, es ist nichts anderes als eine Linux-Distribution, das heißt, ne, einfach nur Linux, eine bestimmte Linux-Art. So, man muss das ja auch für die Nicht-Nerds erklären, ist ja auch kein Problem. So, und die gibt es natürlich in erster Linie in Englisch. Und die haben auch ein super Wiki, also Arch Linux ist sehr bekannt für ein super Wiki, was man auch benutzen kann, wenn man Arch Linux gar nicht nutzt. Das habe ich auch schon mal oft gemacht, ja, einfach mal Ubuntu angeschmissen und dann ins Arch Linux Wiki geguckt, weil es so gut ist und so einfach. Haben wir das angeguckt, so. Der Punkt ist, wie gesagt, es ist sehr gut, das Problem ist aber, es aktuell zu halten, ist schwierig. Vor allem gibt es ja auch anderssprachige Ableger, archlinux.de, archlinux.fr, also für Frankreich, und so viele und so weiter und so fort. Und die ganzen Übersetzungen, sind zwar vielleicht auch ganz gut, aber sind nicht mehr ganz aktuell. Und das ist eben ein großes Problem bei solchen mehrsprachigen Wikis. Ja, bei der Wikipedia geht's vielleicht sogar noch, weil sehr, sehr viele Leute mitarbeiten. Aber bei solchen, sagen wir mal, kleineren Projekten wird's halt etwas schwierig, da immer mitzukommen. So, und wie gesagt, das ist eben ein Problem, was Sean angesprochen hat. Er meinte, man sollte jetzt erstmal überhaupt das Wiki komplett fertig aufbauen und man sollte erstmal Diaspora mehr oder weniger fertig bekommen. Also sagen wir mal, so ein paar grundlegende, wie eben Chat, ne, grundlegende Funktionen drin haben, bevor man da jetzt großartig die Übersetzungsstruktur einrichtet. Auf jeden Fall gibt es eine Abstimmung dafür auf Lumio und da kann sich dann jeder einfach melden. Ich bin der Meinung, man sollte es so machen wie Mozilla. Mozilla haben damals ein eigenes Wiki, eine eigene Wiki-Software gebastelt. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt.
Na, aber Dota, wenn wir jetzt auch noch ein neues Wiki bauen müssen.
Nein, Moment, mal ganz ruhig. Ja. Lass mich ausreden. Und der Vorteil aber bei diesem Wiki war, dass es ein direktes Übersetzungsfeature gibt. Und dieses Übersetzungsfeature zeigt auf der linken Seite den Hauptbereich an, also den normalen Beitrag, wie man ihn kennt, in Englisch. Und auf der rechten Seite kannst du dann deine Übersetzung direkt schreiben, und zwar wortwörtlich. Ja, was ein großer Vorteil ist, weil, wenn man dann sagen würde, jeder Absatz, der im entferntesten, weiß ich nicht, aus dem, was rausgelöscht wird oder was eingefügt wird, weiß ich nicht, mehr als 20 Zeichen zum Beispiel. Dann könnte man sagen, naja, wirklich jeder Absatz, dann muss man das ordentlich strukturieren. Jeder Absatz wird besonders gekennzeichnet oder wird wieder in die Originalsprache, also wieder ins Original Englisch zurückversetzt. Das wäre zum Beispiel ein cooles Feature, was ich mir wünschen würde bei Übersetzung. Ja, also, weiß ich nicht, ihr habt den englischen Originalbeitrag und der steht jetzt da erstmal so für mehrere Wochen. Bleibt unverändert über die Federation, ja, auf Englisch. Alles super. Dann setzt sich jemand hin und, weiß ich nicht, hat viel Zeit und übersetzt diesen kompletten Federation-Beitrag auf Deutsch. Dezentralisierung. Komplett. Wenn sich aber jetzt irgendwas in der Federation ändert, was ja sehr naheliegend ist, weil da wird ja ständig dran gewerkelt, dann ist der Punkt, woher soll denn die deutsche Übersetzung wissen, dass sie nicht mehr aktuell ist, wenn die englische sich ändert. Da könnte man es, wie gesagt, technisch dann eben so lösen, wenn sich ein Absatz ändert oder, wie gesagt, über eine bestimmte Zeichenlänge, wenn sich da ein was im Absatz ändert, umgeschrieben wird in irgendeiner Form, wird einfach in der deutschen Version der englische Absatz angezeigt und so weiß dann jeder, der irgendwie im deutschen Wiki unterwegs ist, okay, da hat sich was geändert. Wenn jetzt demnächst jemand das übersetzt, super, ja, aber auch derjenige, der es übersetzt, kriegt dann eben eine Nachricht hier von wegen Beitrag hat sich geändert, bitte aktualisieren und anpassen. Und du siehst die Änderungen direkt. Ja, du und es kann nicht zu Schwierigkeiten kommen, weil wenn du zum Beispiel diesen Absatz, also nicht einen kompletten Absatz nehmen würdest, sondern nur ein Wort oder sowas. Ja, jemand hat ein Wort eingefügt und du fügst das dann einfach so mitten in den Text ein, dann hast du dann später Kuddelmuddel. Wenn du da aber einen kompletten Absatz hast, kannst du auch sagen, okay, das hat auch was mit dem Kontext zu tun, das passt auch in den Kontext von der Übersetzung her. Ja, weil jetzt irgendwie was umgeschrieben worden ist. Das wäre eine Möglichkeit, meine Möglichkeit, die ich gerne mal vorschlagen würde, die ich aber jetzt nur hier in der Diaspora
habe. Ja, aber da bräuchtest du ja quasi eine spezielle Software. Und wenn sie jetzt das Wiki nochmal umbauen auf eine spezielle Software, also ich weiß nicht, ob das MediaWiki auch kann.
Du kannst ein Plugin schreiben. Oder du kannst auch ein Plugin schreiben im MediaWiki.
Was ich halt finde, was auch einige gesagt haben, es braucht gar nicht, also wieso soll man, also ein Artikel über die Federation braucht's nicht auf Deutsch, nicht zwingend. Also was ich halt finde, ist, dass es halt, was wichtig wäre, ist, dass es halt eben eine FAQ, was wir ja quasi anfangen wollen und das sofort wieder gelöscht wurde. Darf kein Artikel auf Deutsch sein. Naja, eben, das würde ja schon mal reichen, wenn man einfach in allen Sprachen eine FAQ da im Wiki hätte oder so. Oder halt eben halt User-Zeugs. Aber alles Technische kann ruhig auf Englisch only sein. Also man muss nicht jede Seite und nicht alles übersetzen.
Das ist richtig.
Ich finde auch, dass es nicht mal zwingend auf allen Sprachen denselben Inhalt haben muss.
Naja,
vielleicht hast du irgendwas, was irgendwie in der Sprache oder in einem Sprachgebiet speziell ist oder so, was man halt da mehr beachten würde oder was halt hier dauernd gefragt wird, aber die alle Englischen schnallen das so, weil halt auf Deutsch einfach die Übersetzung in Diaspora scheiße ist, dass man das nicht versteht oder weiß nicht. Zum Beispiel. Oh ja, aber
Also, ich weiß schon, was du meinst, ja. Ich kann das verstehen, aber das könnte man ja, das wäre ja nicht das Problem. Wie gesagt, jetzt mit dieser Plugin-Lösung, die ich jetzt einfach mal
blöd. Weil, wenn du das so mit dem Plugin machen willst, brauchst du wirklich Leute, die wirklich designen, dann, viele Seiten, also das wäre ja dann vor allem praktisch, wenn du viele Seiten hättest, aber da bräuchtest du erstmal so viele Leute, um die vielen Seiten zu pflegen. Aber wenn du jetzt einfach so ein paar Leute hättest, oder man braucht ein, zwei Leute, die halt eine deutsche FAQ pflegen, das kriegst du mal noch schneller zusammen.
Da hast du eindeutig recht, ja, das ist richtig klar. Wie gesagt, aber wenn man jetzt eben sagen würde, oh ja, ich finde schon toll, dass wirklich auch deutsche Entwickler da mitarbeiten könnten oder das ein bisschen einfacher lesen
können. Ja, aber ein Entwickler kann Englisch. Setzt sich einfach ein bisschen voraus, weil der Code ist in Englisch.
Sollte man, ne? Ja. Nee, das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass er den Code nicht versteht, sondern eben das Nachvollziehen von der Federation zum Beispiel. Ja, das ist keine Frage. Die Leute können alle Englisch, nicht das Ding, aber vielleicht ist es einfach auch ein bisschen, vielleicht motiviert es den einen oder anderen doch mehr, wenn es dann auch in seiner Muttersprache da liegt. Muss nicht sein. Kann sein, dass sie da viel mehr auf Englisch stehen. Ich bin, weiß ich nicht, ich bin teilweise öfters zu faul, um mir dann eben irgendwelche englischen Docs anzusehen.
Ich glaube, das liegt dann nicht an der Doc, sondern an dir.
Genau. Ja, wie gesagt, aber ne, wäre das auf Deutsch da, dann würde ich mir das vielleicht sogar angucken. So, okay. Lassen wir das Thema. Gehen wir nochmal zurück zum Single-Post-View, wo wir es gerade ja gesagt haben. Ne? Mit Header wird mit Header kommen und da arbeitet Fla, glaube ich, derzeit dran. Der hat da ganz viel Spaß dran. Hat er nämlich bemerkt, dass wir hatten vor, weiß ich nicht, ich glaube vor zwei Sendungen gab es mal einen Kommentar zum Thema Bootstrap, was Bootstrap ist. Möchtest du das erklären oder soll ich das erklären?
Bootstrap ist eine super coole Design Library, wo halt ganz viele Standardelemente wie Texte, Knöpfe, Überschriften, Tabellen und was es sonst noch so alles gibt auf Webseiten halt so irgendwie einigermaßen hübsch designt sind und die man ganz einfach anwenden kann.
Sagen wir mal so, es ist nichts anderes als... Habe ich
das jetzt gut erklärt?
Ja, also das mit den Knöpfen und also eine Design Library jetzt, also da wurde es doch grenzwertig. Aber das mit den Knöpfen und so, das war schon ganz süß, ja. Ja.
Oh, ist er nicht süß? Oh,
wie niedlich. Benjamin erklärt die Welt. Oh. ja, im Endeffekt ist es genau das. Also es ist wirklich ein kleines Paket. Da sind eben Informationen drin. Also wie so eine Schablone kann man sich das vorstellen. Ja, manche Leute haben dann eben also wo einfach bestimmte Sachen vordefiniert sind, die man dann sehr gut benutzen kann, um genau solche Elemente einzufügen. Ja, Schablone einfach. Und diese Schablone kann man eben auch anpassen.
CSS und so ein Kram gesagt.
Nee, bloß nicht. Ja, aber Library hat den meisten auch ja, schon gut. Irgendwie das Toupet vom Kopf gerissen. Also, so, also Bootstrap, wie gesagt,
ist eine Schablone. Eine Sammlung von Designelementen.
Genau, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, genau, perfekt, genau. Um eben im Web ordentliche Applikationen zu schreiben. Aber Applikation ist für die einen oder anderen auch schon wieder kompliziert.
Anwendungen auf Deutsch, Anwendungen.
Ja, wir brauchen nicht immer. Ja, genau, okay. So, also, da wurde Bootstrap eingesetzt. Das wird auch immer noch eingesetzt auf der Hauptseite. Es gab wohl mal eine alte Version von, also eine alte andere Schablone, die nannte sich Blueprint. Bootstrap, wie gesagt, wird derzeit weiterhin aktualisiert, ist übrigens von Twitter nebenbei bemerkt, von den Twitter-Entwicklern. Ja.
Deswegen heißt es auch Twitter Bootstrap.
Genau. Ja, aber die meisten sagen einfach nur Bootstrap. Und Blueprint, mit Blueprint wurde, ne, auch eben so eine Schablone, wurde der Single Post View gemacht. Aber Blueprint wird nicht mehr weiter maintained, also nicht mehr weiter gewartet, weiterentwickelt, so geupdatet.
Also echt, die haben. Ich dachte, das war basiert auf Bootstrap. Aber da haben sie im Single-Post-View wieder das Blueprint drin.
Ja, genau.
Das ist auch echt ein Riesenchaos.
Ja, brauchst du mir nicht erzählen. Also das merke ich schon seit zwei Jahren, dass da ein Riesenchaos
ist. Ja, also Waldrein hat jetzt auch seine Erfahrung gemacht. Da hat sich jetzt mal gedacht, so, ich will jetzt hier auch mal was fixen, weil irgendwie so ein jQuery Auto-Suggest-Plugin kenne ich. Das ist einfach.
Nee,
da hat er gemerkt, dass das Plugin irgendwie für alle dies nicht original und überhaupt irgendwie der Code gruselig ist. Aber ich weiß nicht, ob er schon groß weitergekommen ist.
Ja, mal gucken. Also ich bin mal gespannt, wie das da in Zukunft laufen wird mit dem Single Post View. Wie gesagt, hat jetzt gesagt, das ist jetzt viel Arbeit, das alles auf Bootstrap umzusetzen und solche Geschichten. Ja, Sean hat da nur so mit verschränkten Armen gekommentiert, wo ist jetzt das Problem? Da ersetzt er einfach Blueprint durch Bootstrap, das wird doch alles gar kein Problem sein. Werden wir dann sehen, wenn es fertig ist. Flar wird sich wahrscheinlich noch zu Hause in sein Kämmerchen zurückziehen und weinen.
Das kommt drauf an, wie sehr sich die unterscheiden. Wenn die einigermaßen dieselben Klassen benutzen und so weiter, dann könnte das sogar funktionieren.
Ja.
Muss man minimal anpassen noch.
Ja, deswegen, also mal gucken.
Einfach mal austauschen und schauen, wo es knallt.
Also das heißt, das ist noch eine Hürde, bis wir einen ordentlichen Single-Post-View haben und das sind eben alles so Probleme, die eben sehr zeitaufwendig sind und wovon auch keiner immer unbedingt was weiß. Die wollen alle immer Single-Post-View weg, ja. Aber das ist auch mal wichtig zu wissen, dass die Entwickler da eben dran arbeiten und dass es immer mal wieder Hürden gibt, die man vorher vielleicht nicht so sehen konnte.
Ja, bei den meisten Leuten ist auch scheißegal, ob jetzt da Blueprint oder Bootstrap drin ist. Hauptsache, es sieht aus.
Richtig, aber trotzdem, ja, richtig. Genau, das Wie ist egal. Hauptsache, es wird. Nur, dass man das eben besser nachvollziehen kann, dass es eben nicht so einfach ist, wie sich das manch einer denkt. Apropos einfach. Sicherheit geht ja bei Diaspora vor. Kann man das so sagen? Na, nicht immer, aber die meiste Zeit. Und wenn es zu Problemen kommt, zu sehr, sehr tiefgreifenden Bugs, wäre es natürlich schön, wenn man da jemanden anrufen könnte, so von wegen 110 Diaspora oder sowas. Das wäre natürlich super, gibt's aber in der Form nicht. Es gibt aber, oder soll bald, das ist zumindest geplant und wird auch eingerichtet, gibt es einen security@diasporafoundation.org E-Mail-Adressen-Account.
Für was auch Security.
Mit PGP-Verschlüsselung. Also ne, schön noch mit Schlüsseln untereinander und so, da alle sichere Unterhaltung und so weiter, so dass man eben wirklich sicherheitsrelevante Angelegenheiten darüber klären kann und wer jetzt da eben Probleme hat, kann da eben auch Sachen hinschicken. Einfach nur so als Info, solltet ihr irgendwelche, also wenn ihr jetzt vielleicht sogar Entwickler seid und diese Probleme kennt, oder von Problemen kennt, die die vielleicht nicht kennen, dann auf jeden Fall mal da anschreiben und mithelfen. So, dann noch jetzt zwei Themen und dann machen wir jetzt aber hier auch mal Schluss für diese Rubrik. Und zwar, wenn ihr einen neuen Beitrag erstellt, einen neuen Aspekt, dann steht unten, habt ihr unten ein Fähnchen, wo steht, diese Kontakte in der Liste werden öffentlich angezeigt. Ne? Also könnt ihr dann aus- oder anstellen. Ist aber standardmäßig an. Jetzt hat Lumio gesagt, also beziehungsweise die Leute auf Lumio, finden wir nicht so toll, wir werden das entfernen. Und so ist dann auch die Umfrage ausgegangen. Am Ende des ganzen Tages wird also diese Erstellung oder diese Einstellung, Standardeinstellung bei den neuen Aspekten umgedreht, sodass das eben, dass die Kontakte nicht automatisch öffentlich angezeigt werden, wenn ihr das erstellt. Und noch das letzte Thema. Wer sich mit Ruby auskennt, weiß, was ein Gem ist. Ein Code-Part, wie so ein Python-Modul, das bringt den Leuten auch nichts. ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Art Add-on für die Programmiersprache. Ja, ihr habt den Kern, ihr schreibt eine Applikation, also ein Programm, und am Ende soll dann ein Feature rein, was ihr aber nicht selber programmieren wollt, beziehungsweise auch nicht könnt, weil ihr das Know-how nicht habt oder weil das viel zu lange dauert. Und dann gibt's dann eben so vorgefertigte Code-Schnipsel, die ihr benutzen könnt, und dann guckt ihr euch dann die Beschreibung davon an, ja, müsst euch nicht so viel damit beschäftigen, sondern einfach nur, okay, ich muss es nicht selber programmieren, spar mir die Zeit und kann dann eben loslegen. Und jetzt gibt es ein Gem, eben so ein Modul, Plugin, wie auch immer ihr das nennen wollt, gibt es auch jetzt für die Diaspora Federation, zumindest ist sie so gut wie fertig. Das heißt, diese Separierung der Federation, des Protokolls, das wir ja schon mal angesprochen hatten in der letzten Sendung, ist so gut wie fertig und wird jetzt nur noch mal getestet. Und dann kann nämlich jeder, der irgendwie auch ein Ruby-basiertes etwas hat, kann eben diese Federation auch mitbenutzen.
Cool. Und das heißt, es ist dann auch bei Diaspora wird dann quasi dieses Gem benutzt und
genau. Nicht mehr und jeder kann sich Code genau, jeder, genau, jeder kann sich dieses Gem. Jeder kann sich dieses Gem dann ziehen, dieses Plugin-Modul. Und wenn jetzt jemand eine Applikation baut, die eben Diaspora vielleicht ähnlich ist oder dass wirklich sich da einer hinsetzt und sagt, ja, wir haben jetzt mal da Lust drauf, tatsächlich eine Diaspora-Alternative zu bauen, weil die dann schneller sein soll oder weniger Features haben soll oder weiß ich nicht, irgendwie sowas, dann könnte jemand diesen Code-Schnipsel mit benutzen.
Dann die Federation. Muss ich aber mal quasi das, was in dem Gem drin ist, auch nachbauen für Java oder so, dann kann ich einen Java-Pod bauen. Das ist viel besser als Ruby.
Okay.
Ja, wir sind durch, zumindest mit dieser Kategorie.
Genau, dann machen wir mal weiter, nicht?
Ja, das hat jetzt aber lange gedauert. Ja. Wir werden wieder maßlos überziehen, oder das
ja. Euch klar ist. Für uns gibt es keine Grenzen.
Ja.
Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter.
Ja.
Blick aus dem Fenster.
So.
Ja, dann machen wir jetzt mal ganz schnell. Red Matrix hatten wir in der letzten Folge vorgestellt. Das ist quasi Friendica, nur mit mehr und mit Leuten, die viel Zeit haben. Und das wird auch in der Zeit gecrowdfundet. Und die haben jetzt auch eine eigene Matrix, Red Matrix. Ne? Eigene Matrix, eigene Webseite, eine Red Matrix Webseite. Und die könnt ihr euch, die heißt GetZot. GetZot, das ist ja irgendwie ein bisschen banal. Ja. Also wie Get, also GetZot.com. GetZot.
was auch immer das ist.
Ja.
Hier steht aber, kann man hier drauf?
What the heck is Zot?
What the heck is Zot? Genau.
Zot ist a revolutionary ganz, protocol. Ach so, Zot ist dieses Protokoll, was benutzt wird. Ah, gut, okay.
GetZot now, ach so. Ja. Hier steht ganz viel Text, ich konnte das jetzt nie alles lesen, aber das.
Ja, nee, also wie gesagt, braucht man jetzt nicht alles lesen, aber wer sich eben für Friendica noch ein bisschen mehr interessiert und dem Projekt auch nochmal vielleicht was spenden will und mal wissen will, was dahinter steckt, kann sich das jetzt auf einer separaten Seite antun. So, jetzt werden wir mal ein bisschen netzpolitisch, weil auch viele Beiträge im Folgenden von netzpolitik.org kommen. Und zwar gab es ja den großen Aufschrei von den Mailing-Diensten und von einigen Webdiensten an die NSA, so von wegen, ja, wir wollen ja auch hier mehr Sicherheit reinbringen und wir wollen ja auch den Leuten sagen, welche Daten veröffentlicht worden sind, aber wir dürfen ja nicht und überhaupt und bla, also um eben den Markennamen wieder reinzuwaschen, hat man da viel Terz betrieben. Unter anderem macht das jetzt die Telekom, GMX und Web.de hier in Deutschland auch ganz gut und nennt jetzt hat jetzt ein super Feature entwickelt. Die haben sich da zusammengetan und haben gesagt, wir machen jetzt hier deutsche E-Mails, ja, also deutsche E-Mails in der deutsche Qualität.
Richtig deutsche E-Mails oder was?
Richtig deutsche E-Mails, also mit richtig viel Krautsalat, ja, also da ist alles, keine Ahnung, ich weiß nicht, wofür sind Deutsche in der Schweiz bekannt? Jetzt mal abgesehen von Steuerhinterziehung.
Keine Ahnung, ich kenne mich mit so
Stereotypen nicht aus.
Genau.
Ah,
mir ist nicht mal das Wort dafür eingefallen.
Ich habe ja den Stereotyp, dass sich die Schweizer mit Stereotypen auskennen, aber nun gut.
Ja, ich bin halt kein normaler Schweizer.
Du bist kein normaler Schweizer, warum denn nicht?
Ich bin ganz speziell.
Speziell. Auch gut. Ja. Ja. Ist auch schön, ist ja auch nicht schlimm. Ne? Nicht so sein wie alle anderen, das ist langweilig. Und zwar Telekom GMX Web.de, die haben sich zusammengetan und haben gesagt, hey, wir haben jetzt Verschlüsselung, ne? Wir sind jetzt gut, weil wir machen jetzt hier mit Verschlüsselung und so weiter. So, und diese Verschlüsselung, das, was sie eigentlich genau meinen, ist SSL.
Darf ich dir was verraten? Mein Mail-Server gerade ist auch. Ich bin voll auf dem Stand der Technik, ey.
So, also SSL, um das einfach mal kurz zu erklären, SSL oder TLS oder was auch immer, ist eine Verschlüsselungsart, wenn man das so sagen kann, um die Verbindung von eurem Computer zu der Webseite zu verschlüsseln. Damit zum Beispiel solche Informationen wie Bankendaten oder so nicht einfach abgegriffen werden können. Ihr müsst euch das vorstellen, wie, also ihr könnt euch das mal vorstellen, ne, ihr kennt ja ganz normale LAN-Kabel, ne, so ein Netzwerkkabel. Ja, so könnt ihr euch ungefähr die Verbindung von eurem Computer, ja, zack, ab ins Netzwerk, in den Netzwerkport und dann bei dem Server in den Netzwerkport, ja, und das ist eure Verbindung. So, jetzt könnte jemand Böses dieses Kabel einschneiden oder Sachen da drin verändern oder sowas. Und deswegen gibt es SSL, die quasi so eine Röhre darum bilden, eine Schutzröhre, auf die dann eben keiner zugreifen kann und somit die Daten keiner verändern kann oder abgreifen kann.
Ist doch eigentlich,
In der Theorie, aber in den meisten Fällen funktioniert das, wenn's
ja, funktioniert. Da, ja, aber da, dann kommt jetzt die Begründung, weshalb sie jetzt das gemacht haben, weil wegen diesem Prism und so, bla bla bla. Und dann kommt halt Prism und holt sich die Mail direkt beim Provider über die Hintertür, weil die da eh schon Hardware stehen haben, um das abzuhören oder weiß ich was. Oder sie generieren sich einfach bei irgendeiner CA ein eigenes Zertifikat und spielen dann trotzdem Man in the Middle. Oder, also um es kurz zu sagen, die Verschlüsselung bringt eigentlich gegen das, was sie begründet wird, genau nichts. Also genau. Sonst, Verschlüsselung ist super. Wieso die das erst jetzt machen, weiß ich nicht. Gegen die Verschlüsselung, aber an sich ist eine, also an sich ist es eine gute Sache, aber die Begründung macht einfach total keinen Sinn, weil dagegen wirkt's nichts.
Genau. Ja, also das ist echt ja grenzwertig. Also wie gesagt, die machen, das ist nichts anderes als ein großer Marketing-Gag und hört einfach nicht drauf. Das ist absoluter Bullshit. Also das ist keine Verschlüsselung ist es schon, aber nicht Verschlüsselung in dem Sinne, wie man es gerne hätte. Also wie es sein sollte. Sondern das ist eigentlich eine Sicherheitslücke gewesen, die sie jetzt gestopft haben.
Genau, also eben, unfassbar. Also es sollte schon eben, mein Mail-Server kann das schon seit Jahren, seit es ihn gibt. Ja. Und das sollte schon lange so sein. Und eben, also die Verschlüsselung an sich ist toll, aber eben, das ist jetzt gegen Prism, wirkt es gar nicht. Aber ich fand's lustig. Ich fand's süß.
Ja, also ich find's nicht so witzig, weil die Leute darauf reinfallen, leider. Ja. Aber dafür sind wir ja da, ne? Wir wollen das ja aufklären, auch wenn wir jetzt nicht so einen großen Hörerkreis haben. Aber der reicht uns aus, ja. Und vielleicht haben wir ja damit den einen oder anderen erreicht. Also ist, wie gesagt, absoluter Quatsch.
Fand's auch irgendwie süß von den ganzen großen.
Ist nett, ne? Ist süß, ja, ach komm, oh wie niedlich, dass sie da so ein Marketing-Gag machen und die Leute verarbeiten, oh wie süß, na gut. MailPile hatten wir vielleicht schon mal vorgestellt, also zumindest in der Linux-Lounge weiß ich das, was wir schon mal angesprochen haben. MailPile soll in Zukunft ein alternativer, sicherer Mail-Client werden, der die Verschlüsselung direkt eingebaut hat. Normalerweise, wenn ihr auf Gmail oder auf web.de oder gmx oder was auch immer habt, geht, versendet ihr quasi Postkarten, ne? Als E-Mails. E-Mails sind nichts anderes als Postkarten. MailPile will das ändern, indem sie direkte Verschlüsselung schon einbauen und sagen, hier, das soll so einfach wie möglich sein. Einer setzt das auf, da ist direkt Verschlüsselung drin, das wird direkt ausgetauscht. Ja, vielleicht sogar noch einfacher, als es unter Thunderbird ist. Ja, und es soll dann eben einmal als Webclient, aber wohl auch als normaler Hauptclient auf eurem System laufen. Also das soll auch möglich sein. Und wie gesagt, das soll Verschlüsselung alles fertig machen, wird im Python geschrieben und JavaScript glaube ich auch ein bisschen. Und da bin ich ja auf jeden Fall mal gespannt.
Ich auch.
Crowdfunding gibt's ja eben wie Red Matrix auch und da könnt ihr dann auch mal ein bisschen Geld lassen und ich finde das unterstützenswert.
Ich finde das toll.
Endlich können wir mal wieder Twitter ansprechen. Twitter ist ja immer noch so, sagen wir mal, ja, die haben ja ihre Weste noch zwar ein bisschen gepunktet, aber noch weiß. Ja, Facebook weiß man, okay, Datenkrake. Ja, Google weiß man, oh, Datenkrake. Bei Twitter ist es immer so, eigentlich sind sie ja doch ganz lieb und doch nicht oder was auch immer. Jetzt wird's aber langsam grenzwertig. Und zwar haben sie, also zwei Themen zu Twitter. Und zwar erstens hat Twitter als neues Feature, das wird derzeit getestet, wird Twitter auch seine Timeline filtern. Und zwar, ihr habt ja eure ganz normale Timeline mit den Beiträgen von den Leuten, denen ihr folgt, ja, da werden alle die Tweets angezeigt. So, und jetzt kann man in der neuen Twitter-App, in einer Aktualisierung, steht dann da alle Tweets und Highlights. Und alle Tweets sind dann eben Tweets, ne, ganz normale Timeline, wie ihr sie kennt. Und Highlights sind dann speziell rausgesuchte Tweets, die besonders sind. Warum auch immer. Wer auch immer sagt, dass sie besonders sind. Twitter sagt wahrscheinlich, dass sie besonders sind. Durch Algorithmen und was auch immer. Oder durch Werbeeinblendungen. Das kommt dann wahrscheinlich später. Und also
ich filtere ja mein Twitter Timeline da quasi selbst. Ich glaube, Listen nennt sich das Teil. Ich habe einfach eine Liste gemacht mit allen Leuten, die ich persönlich kenne, weil von denen ist es mir viel wichtiger, dass ich die Nachrichten, also die Tweets lese, als von den Leuten, die irgendwelche tollen, voll wichtigen Highlights-Tweets schreiben. Also ich filtere das quasi umgekehrt, dass ich die ganzen Highlights rausfiltere, nur noch die Leute filtere, die mir wichtig sind.
Genau, und Highlights heißt ja auch, ne, dass jeder, also dass Twitter da festlegt, was ein Highlight ist, und du legst ja da mit deinen Listen fest, was dir wichtig ist, ja, und das ist eben bei Twitter überhaupt nicht gegeben in der Form. Wie gesagt, das ist ein Feature, was demnächst kommt. Dieses Feature hat Facebook schon lange, und der Punkt ist, dass so dieses Rausfiltern und wieder, sagen wir mal, reinfiltern auch in bestimmte Bereiche von, also bestimmte Posts werden dann da einfach reingeworfen, so ungefähr wie Werbeeinblendung. Das kennt man schon von Facebook, und Facebook hatte das am Anfang auch noch ganz normal als Anzeige, und irgendwann haben die das dann so in die Timeline dargestellt, dass das alles durcheinander geraten ist und eben manche Beiträge gar nicht mehr sichtbar waren, aber das kennt er ja von Facebook. Und das könnte eben bei Twitter genauso passieren, wenn sie nicht ganz aufpassen, aber ja. Was man nicht alles tut für die Werbewelt. Und Twitter hat natürlich seinen Transparenzreport veröffentlicht. Ja, sehr schön. Das erste Halbjahr 2013. Und zwar haben sie jetzt mal ganz, ganz viele Zahlen. Sagen wir mal, 1100 Informationsanfragen gab es. 1100 innerhalb eines halben Jahres. Puh, ja, okay. Also Informationsanfragen im Sinne von, ja, wir würden gerne mal da Verbindungsdaten, also wann hat sich der denn zu Twitter verbunden und wo wohnt er denn und genau, zu welchen, wo genau hat er sich verbunden und all solche Geschichten, welche Tweets wurden da reingesendet, das wurde auch gefragt. Und 20% dieser Anfragen, bei 20% dieser Anfragen durfte keine Benachrichtigung des Users erfolgen. Das heißt, der User wurde noch nicht mal darüber informiert, dass seine Informationen weitergegeben worden sind. Was ja, ich auch nochmal ziemlich heftig finde. Dann gab es gerade mal 60 Anfragen zum Löschen von Tweets. Da steht aber nicht, ob sie denen gefolgt sind, aber erstmal diese Anfragen zum Löschen. 60. Hm, okay. Aber jetzt kommt der Hammer. Das
klingt nicht so nach so vielen 60.
Nö.
Also es sind schon einige, es ist nicht wenig, aber im Vergleich zu wie vielen Tweets da täglich rausgehen, sind 60 ja überhaupt nicht mehr viel.
Eindeutig, ne? Aber jetzt, wie gesagt, es geht aber auch noch weiter. 5700 Copyright-Anfragen gab es, von wegen, ah, das gibt's doch nicht, und hier, da ist Copyright drauf.
Da hat
und
einer meinen Tweet geklaut.
Und deswegen würde ich das meiner Meinung nach da hinzufügen zu den 60 Anfragen. Stimmt, zum Löschen, ja, weil die müssen
was
wahrscheinlich
waren
auch
denn die anderen 60?
Welche anderen 60?
Ja, also
das waren 60. Das waren wahrscheinlich kriminalistisch aufreimen. Also in Deutschland zum Beispiel darf ja das Hakenkreuz zum Beispiel nicht gezeigt werden. Und da gibt's leider gibt's wohl auch auf Twitter ein
Hakenkreuz als ASCII-Art?
Nein, also, sondern so als, du kannst das dann auf Twitter hochladen als Bild zum Beispiel. Aber das wäre Hakenkreuz als ASCII-Art. Dann würde ich das aber nicht mehr ASCII-Art
nennen. Als UTF-8-Zeichen so.
Oder? Ein Hakenkreuz als UTF. Oh Gott, jetzt wird's aber langsam echt kritisch. Also wie auch immer.
Ich bin der Schweizer, ich darf das.
Du darfst das, ja. Sei froh. Also was heißt sei froh? Was heißt denn das? hallo? Nee, nein, aber es heißt, soll doch mal stellen. Es heißt aber, dass man in diese 60 durchaus zu den 5700 dazu zählen kann. Ja. Diese Anfragen zum Löschen, aber aus anderen Gründen halt, aus rechtlichen Gründen. Bin ziemlich, ja, so. Also Bitcoin, anderes Thema. Ist eine reguläre Währung nach einem Gerichtsurteil. Zu urteilen war das, hat der Richter gesagt, ja. Also hier, es ging darum, dass es einen Hedgefonds gab für Bitcoins. Leute haben da Geld investiert als Bitcoin. Und dann wurden dafür dann eben Sachen eingekauft, ja, wie Hedgefonds eben funktionieren. Hedgefonds ist nichts anderes als eine große Geldbörse, ja. Und da gibt's eben ganz, ganz viele Leute, die auf diese Geldbörse Zugriff haben, indem sie einfach da Geld reinschmeißen. Und dann gibt es einen, der eben die Geldbörse gehört, und der sagt dann, was mit dem Geld passiert wird, beziehungsweise sagt den Leuten das vorher, bevor sie ihr Geld da reinwerfen. Manchmal zumindest.
Würde irgendwie mehr Sinn machen, weil ich werfe irgendwo Geld rein, wenn ich gar nicht weiß, was da passiert.
Ja, das ist richtig. Außer du bist lieb und gibst vielleicht auch dem einen oder anderen Obdachlosen etwas Geld. Das kann natürlich auch sein, ja. So, also.
Ja gut, ich kann dann vielleicht nicht kontrollieren, was er damit macht, aber trotzdem hat er meist irgendwie so, also fragt er ja, für was er das Geld braucht.
Ja, bei
einem Obdachlosen würde ich eher gehen und sagen, hier, ich kaufe dir irgendwie Burger oder so, hast du was zu essen, statt dass er das dann irgendwie für Saufen ausgibt.
Klar, logisch. Das Beste ist eigentlich, sagen wir mal, Obdachlosen zu helfen, ist, glaube ich, immer, wenn man denen ein bisschen was zu essen gibt und kein Geld. Mhm. Ist immer am einfachsten. Ja, was wollte ich denn jetzt?
Das weiß ich auch nicht.
Genau, Bitcoin. Genau, Bitcoin ist jetzt, sagen wir mal, nach diesem Gerichtsurteil eine anerkannte Währung. Und weil dieser Hedgefonds-Manager dann gesagt hat, nö, also Hedgefonds, ne, das ist eben so ein kleiner Hedgefonds in Bitcoin. Ja, das hört sich immer ganz groß an, als würde die Deutsche Bank dahinter stecken. Nee, der hat einfach gesagt, ich investiere das wieder. Wollte da rein investieren? Gut, dann gibt uns ein bisschen Geld und die kriegt am Ende eine Rendite. So funktionieren Hedgefonds. Ja. Der Punkt war dann, der hat dann gesagt, ja, aber das ist doch gar kein Geld. Bitcoin sind doch gar kein Geld. Und wie gesagt, Bitcoin, das Gericht hat gesagt, ist Geld. Und somit unterliegt es den Regularien des US-amerikanischen Rechts. Was es aber noch gab als Information, zum Beispiel gab es Klagen gegen die Bitcoin Foundation. Die sollte sogar geschlossen bzw. aufgelöst werden, die Bitcoin Foundation ja Geldwäsche machen würde, also durchführen würde. Ja, also Geldwäsche ist ja nichts anderes als, ich habe zum Beispiel bei einem Banküberfall Geld mir eingenommen und die sind ja alle, ne, dementsprechend gescannt, da sind ja die Seriennummern drauf. Und jetzt kann es natürlich sein, dass man nicht unbedingt mit diesen Seriennummern gerne einkaufen geht. Ja, weil die natürlich alle gespeichert sind in den dementsprechenden Rechnern der USA und so. Und das, also auch in Deutschland, also auch was EU angeht, was den Euro angeht, haben wir genau dasselbe. Und da sollte man jetzt nicht unbedingt mit einkaufen gehen, sagen wir mal. Und deswegen macht man Geldwäsche, indem man dann zum Beispiel das in ein Spielecasino bringt. Natürlich muss jetzt hier wieder alles losgehen. Ein Spielcasino bringt oder eben über Bitcoins einfach investiert. Das geht natürlich auch.
Das gibt bei dir im Hintergrund ab. Achso, hast du nicht umgestellt.
Ich hasse diese Automatismus. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Was ich meine, in jedem. Ja, das geht hier leider automatisch. Also es ist nicht so, als wäre ich jetzt hier so aufgestanden und hätte
das. Das ist irgendwie sowas wie die Rollläden oder so.
Ja, das sind die Rollläden, ja.
Machen die so einen Krach?
Ja. Sollte man mal ölen, fällt mir gerade so ein.
Es gibt übrigens ein Hakenkreuz in UTF-8 und zwar normal und gespiegelt, wobei ich keine Ahnung habe, welches ist normal und welches das gespiegelte ist.
Nee, ist auch, glaube ich, ziemlich unwichtig. Also ganz ehrlich, was? Es gibt wirklich ein Hakenkreuz in UTF-8?
Ja.
Nein.
Es gibt okay, alles in UTF-8.
Nee, also bestimmte Sachen gibt es nicht in UTF-8, das weiß ich ganz, ganz sicher. Also, nee, das finde ich schon heftig. Boah, nee, gut, okay.
Mich überrascht das nicht. Mich hat's gewundert, wenn es nicht gegeben hätte.
Ja, nee. Ich meine, nein. Oh Gott, egal. Das war das. Boah, schrecklich. Boah, ich will mit der ganzen braunen Scheiße. Ha, braune Scheiße. Welche Farbe soll es sonst haben? Will ich gar nichts zu tun haben.
Also, wenn es andere Farben sind, ist irgendwie nicht mehr gut.
Ja, dann muss ich zum Arzt. Okay,
Dr. Tuxi.
Ja, genau, Dr. Tuxi. Ja. Du bist ja auch Chirurg, haben wir ja mal schon gesehen. So, dann an alle Tor-Nutzer, die Firefox mit dem Tor-Plugin benutzen.
Ich war da gerade noch aus der Schattenredaktion, dass das Hakenkreuz haben nicht die Nazis erfunden, das gab es vorher schon.
Ja, das gab es, glaube ich, in Indien gab es das irgendwie.
Und dann macht es noch mehr Sinn, dass es auch in UTF-8 gibt.
Ja, finde ich aber trotzdem.
Das ist vermutlich einfach irgendein ganz normales Zeichen, was es halt so halt schon gibt. Nur in Deutschland ist das halt voll das Nazi-Zeichen.
Ja, das hat auch seine Gründe.
Ja.
Ja, gut, okay. Also, Tor-Browser-Sicherheitslücke in Firefox 17. Es gibt ja immer die Tor-Bundles, ja, kriegt den Browser direkt mitgeliefert mit Tor integriert und den ganzen Schmorden. Und das könnt ihr euch dann wunderbar runterladen. Und in Firefox 17 gibt es eine Sicherheitslücke. Und wenn man diese Sicherheitslücke ausnutzt, kann man nämlich den User hinter dem Tor-Netzwerk, also der auf das Tor-Netzwerk zugreift und die eigentlichen Anfragen macht, kann man dadurch herausfinden. Und das ist natürlich ziemlich schlimm. Ja, das ist nicht einfach nur eine Sicherheitslücke im Sinne von, ja, weiß ich nicht, die wissen dann, von welchem Server du als letztes zugegriffen hast oder sowas, sondern es ist wirklich, die können dann zurückverfolgen, auf welche auf welche Basis das zurückführt, auf welchen Provider und auf welche IP-Adresse das zurückführt. Und das ist halt sehr, sehr heftig. Deswegen bitte erstmal, also dieser Bug soll wohl gefixt sein oder wird gefixt auf jeden Fall. Und Tor dann erstmal nicht verwenden. Andere Sache, ganz andere Sache, Google Fiber. Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt es vielleicht, Google Fiber. Google will ja auch selber, also in den USA haben sie jetzt angefangen, will ja auch selber als Provider aufwarten, was ich auch irgendwie verstehen kann. Ich meine, wer viel mit Internet zu tun hat und so ein großes und so viel Kohle hat, der kann ja auch einfach sagen, wir machen jetzt hier eine eigene Internet-Company auf. Und das macht Google und nennt es Google Fiber. Und in den AGBs steht drin, ja, man darf aber keinen eigenen Server betreiben. Du darfst, also das heißt, du hast schon Fiberglasanschluss, ja, hast schon also super super Anschluss da und könntest dann, das würde dir nicht auffallen, ob da deine Own Cloud nebenbei noch läuft oder weiß ich nicht, ein Server Rack, das interessiert da gar keinen.
Ja, würde mich keinen würde jetzt auffallen. Interessieren, wie die Server definieren.
Als Webserver zum Beispiel. Also Webserver, die nach außen zugreifen. Also jetzt, klar, wenn du auf deinem lokalen Rechner einen Webserver aufschaltest, ist es kein Problem, aber sobald der eine
Verbindung nach außen... Und dann aus Versehen die Firewall offen lässt.
Zum Beispiel, ja.
Oder dann kriegst du Probleme, oder wie?
Was auch immer. Also wie gesagt, das Betreiben von eigenen Servern ist bei Google Fiber nicht erlaubt und Wired, die das herausgefunden haben oder nochmal genau untersucht haben, gehen davon aus, dass es in naher Zukunft dazu kommt, dass Google eben nicht nur Privatkunden, sondern vor allem auch Geschäftskundenverträge anbieten möchte. So von wegen, hey, ihr könnt doch auch eure Server einfach bei euch hosten. Das ist doch alles gar kein Problem. Wir haben doch den super Fiberglasanschluss. Macht das doch einfach. Mhm. Obwohl Fiber ist eigentlich Glasfaser, ne? Nicht Fiberglas.
Egal.
Ja, dann könnt ihr das doch bei euch betreiben. Aber ihr müsst ein bisschen was bezahlen. Ein bisschen schon. Ja, also einen kleinen Aufpreis. Das heißt, Google will damit Geld machen, indem sie dann sagen, hier, ihr könnt selber da einen Server hosten, aber ein bisschen Kohle wollen wir dafür auch noch haben. Der andere ist...
Was ich ganz lustig finde, also kann man dann zum Beispiel so einen OpenVPN-Server zu Hause betreiben und den Webserver dann nur über OpenVPN zugänglich machen? Oder was ist mit dem SSH-Server?
Ja, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt nur auf dem Webserver begrenzt ist, sondern ich glaube, es ist, wie gesagt, allgemeiner Zugriff aus dem Internet auf deinen heimischen Server, wie auch immer das gemeint ist.
Ja, wenn ich den von außen per SSH quasi für mich als Remote-Login zugänglich mache, ist das dann schon ein Server oder nicht?
Ja, vielleicht spenden da schon ein paar Ports oder was. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, kann man anrufen. Aber Google Fiber ist sowieso in Deutschland nicht verfügbar. Also es ist doch ganz gut. Aber wie gesagt, in den USA ist es dann schon so weit, dass sie dann wahrscheinlich irgendwelche Verträge anbieten. So von wegen hier, Geschäftskundenverträge oder überhaupt Kundenverträge. Hier, wenn ihr einen eigenen Server machen wollt, dann müsst ihr dafür bezahlen. Und das könnte dann natürlich die Idee von Peer-to-Peer und die Idee von einem, sagen wir mal, heimgesteuerten Netz ziemlich kaputt machen. Wenn Google da tatsächlich als Provider auch hier irgendwann in Deutschland auftaucht. Gut, noch eine andere Kleinigkeit. Kleinigkeit ist gut. 500 Millionen Verbindungsdaten wurden im Monat zusammengepackt. 500 Millionen.
Das ist ja nur eine Kleinigkeit.
Finde ich auch, ja. Und das findet auch der BND. Und deswegen hat er gesagt, ist alles gar kein Problem. Aber 500 Millionen Verbindungsdaten hat der BND innerhalb Deutschlands
aufgenommen. Ich sollte dir noch sagen, dass das mit dem, dass man zu Hause keine Server betreiben kann, darf, keine neue Erfindung ist von Google ist, sondern dass es das hier auch schon gibt.
Ja, natürlich, klar. Ist aber uns auch die Begrenzung, was Peer-to-Peer und File-Sharing und wie es nicht alles heißt. Klar, logisch. Kennen wir doch alles. Nee, eine neue Erfindung ist es nicht, aber es ist, ja, dass es Google dann nochmal macht. Ja. Ja. War mir tatsächlich eine News wert, okay. So, und BND betreibt eben damit eigentlich die, also ne, 500 Millionen Verbindungsdaten aufnehmen und die auch speichern, also noch länger als es eigentlich nötig ist, ist damit Vorratsdatenspeicherung. Weil diese Daten werden anlasslos aufgenommen und das hat Netzpolitik.org einfach mal so ausgesprochen und geschrieben. Und das ist schon ziemlich heftig, ja, wogegen eigentlich jede Hacker-Community in irgendeiner Form gekämpft hat. Hauptsache für die Vorratsdatenspeicherung kommt nicht und vor allem die, also ne, anlasslose Vorratsdatenspeicherung und all so ein Scheiß, das muss ja irgendwie, ne, behandelt werden. Da haben alle so, da haben so viele Leute gegen gekämpft und dann sagt der BND, ey, haben wir schon, ist schon fertig, liegt bei uns in der Garage im Server, gar kein Problem, alles, alle Informationen, wir haben ein Backup von euch, ist kein Problem.
Find ich wieder jemand, der für mich Backups macht, ich finde das voll nett von
mir. Ja, ist auch, ja, ich meine, eigentlich müsste man ja, ja gut, das sind jetzt nur Verbindungsdaten, wie gesagt.
Also, wenn ich mal wieder aus Versehen meine History gelöscht habe und dann aber auch unbedingt wissen muss, was ich vor 2 Wochen von der Webseite besucht habe, weil da irgendwie voll der wichtige Text hat, dann weiß ich, wo ich nachfragen muss. Das ist
genau.
Praktisch. Das ist der Service.
Oh Mann, oh Mann. Ja, ich frage bei den Geheimdiensten, ob sie mir ein Backup ziehen können. Ja. Gut, und ja gut, das letzte Thema lassen wir weg, weil da habe ich mich, das war zu spät. So, wir können weitermachen. Nächste Rubrik.
Dann kann ich ja wieder Knöpfe drücken.
Neues aus der Community.
Ja, voll gut. Ja, dann sind wir, also mit dem letzten Block, sind wir, also der letzten Kategorie sind wir jetzt viel schneller vorangekommen als bei der ersten.
Ja, war einfacher zu erklären.
Ja, und wir haben ein bisschen weniger rumgetrödelt und schneller vorwärts gemacht.
Genau.
Mein Thema. Naja, ich habe das halt gelesen. Also es war so ein Post vorantreiben der Diaspora-Entwicklung, wo dann halt auch drunter kommentiert wurde, ja, kann man das nicht mal bei der Diaspora-Night ansprechen? Da habe ich das hier mal reingeschrieben, habe den Post aber schon wieder vergessen. Wir müssen echt öfter Sendung machen, glaube ich, weil das Problem ist,
ja,
der Post ist vor 10 Tagen und ich habe doch keine Ahnung mehr, was es vor 10 Tagen ging. Aber auf jeden Fall, also ich habe das jetzt nach vorne noch mal so ein bisschen durchgelesen. Es geht halt darum, dass halt einer jetzt nach gewisser Zeit abwesend von Diaspora wieder mal geschaut hat, so, ja, wie steht's denn so? Und irgendwie festgestellt hat, nur irgendwie die ganzen Features, die er sich wünscht, ist irgendwie immer noch nicht da. Und da hat er hier so seinen Wunschkatalog hingeschrieben. Wobei das ja nicht nur seine Wünsche sind, sondern sind vielleicht allgemeine Wünsche. Und ja, dass es halt jetzt von der Community ist, dass es halt wirklich so quasi keine zentrale Stelle gibt, die irgendwie das plant groß oder priorisiert oder, also es gibt ja schon Lumio, aber irgendwie kriegt das da keiner mit und irgendwie, es wird auch nicht groß kommuniziert. Schreibt er da alles? Das ist nicht meine Meinung. Ja, welche Features jetzt in nächster Zeit so geplant sind und so. Also wenn man sich ein bisschen informiert, findet man das alles raus, eben Lumio und so weiter. Aber anscheinend wird es noch zu wenig kommuniziert und er schreibt auch noch halt, dass es halt langsam geht und so und schlägt also quasi als Lösung vor, entweder Zusammenarbeit mit anderen freien Entwicklerteams, was ich jetzt nicht so genau weiß, was er da meint, und halt Bildung eines Teams, das zielgerichtet die Entwicklung von Diaspora verfolgt und dabei Programmierer Vollzeit oder Teilzeit auf Crowdfunding finanziert. Naja, Crowdfunding hatten wir schon mal bei Diaspora, das habe ich auch, glaube ich, drunter kommentiert. So hat der Diaspora quasi angefangen, hat nicht so toll funktioniert, wie ich finde.
Was? Ja, ein bisschen.
Ja, nee, also die Diaspora geht schon, aber eben halt, naja, die Leute haben dann so ein bisschen dann auch was gebaut und sind dann irgendwann gegangen. Und also jetzt überspitzt gesagt. Und ich weiß nicht, ob jetzt hier die Leute, wenn man sagt, hier, wir machen nochmal Crowdfunding für Diaspora, damit die Entwicklung schneller geht, so freudig sind und ja, geil, finde ich super, bringe ich Geld. Weil erstmal will ich irgendwie so ein bisschen Garantie noch, dass es besser läuft als das erste Mal. Und deswegen fand ich schon die Idee ganz cool, dass man halt wirklich so, ich glaube, das war dann auch erst in den Kommentaren, dass man halt sagt, so irgendwie zum Beispiel Chat. Und das als Feature nimmt und dann wirklich den Chat getrennt irgendwie finanziert und da dann halt einen Entwickler sucht oder 2 Entwickler oder 3 Entwickler, halt so ein kleines Team, was halt sagt, wir wollen Chat machen, wir haben das und das vor und bauen so und so viel Geld oder weiß ich was. Und dann halt kleinere Themen macht, nicht was, dass man jetzt irgendwie sagt, ja, wir wollen irgendwie Crowdfunding für jetzt wieder ganz Diaspora. Das finde ich, glaube ich, nicht so sinnvoll, weiß ich nicht. Meine Meinung. Mhm.
Ja.
Weiß ja nicht, was du dazu denkst.
Ich weiß nicht, also es gibt zum Beispiel von sag mal, ein Mini-Kickstarter, das nennt sich Patreon. Das benutzt zum Beispiel auch Josh Woodward, einer der bekanntesten Creative Commons-Interpreten überhaupt. Und er macht das so, er sagt, es gibt regelmäßige Spenden, also weiß ich nicht, von einem Dollar oder 10 oder 20 pro Monat. Und er, je nachdem, bietet er denen regelmäßig was an. Zum Beispiel eine erste Vorschau auf die neuen Stücke oder einen Link zu einer Live-Veranstaltung von ihm oder eine Einladung zu seinen Live-Veranstaltungen oder was auch immer. Ja, also das bietet er ihnen dann regelmäßig an, so dass eben die Verknüpfung da viel stärker wird zu den einzelnen Fans. Und diese Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, die dann aber regelmäßig passieren, die binden dann natürlich die Fans, und in dem Sinne könnte man das auch programmierertechnisch machen, indem man dann sagt, hier, okay, die Diaspora-Entwicklung soll regelmäßig gefördert werden und ihr kriegt dann auch regelmäßig ein bisschen was dafür. Nämlich eben erste Vorschau auf, was weiß ich.
Da habe ich auch letztens sowas gesehen von, glaube ich, auch irgendeiner Band oder so, dieser quasi, wo man sich quasi eintragen kann und sagen kann, so für jedes Lied, was ihr rausbringt, gebe ich so und so viel Geld oder so. Und da muss man halt, wenn die ein neues Lied rausgebracht haben, kriegen die wieder so und so viel Geld. Und halt mit der ganzen, also die wissen dann auch, ja, wenn ich jetzt ein Lied mache, kriege ich wieder so und so viel Geld, davon kann ich so und so lange leben, dann muss ich wieder ein neues Lied machen oder so. Mhm. Aber ist halt auch so, dass man erst quasi dann wieder zahlen muss, wenn halt wieder ein Resultat da ist.
Klar.
Wäre auch irgendwie cool.
Ja, finde ich auch nicht schlecht.
Bug, genau. Den ihr fixt.
Genau, zum Beispiel, ja. Das finde ich zum Beispiel gar nicht schlecht. Ja, wenn wirklich da ordentlich Bugs gefixt werden, dann soll das tatsächlich, finde ich, soll das auch entlohnt werden. Und da würde ich dann, wenn dann im Monat 20, ja gut. Ich nehme dann jeden zweiten, je nachdem, wie schnell die sind. Wenn die jetzt im Monat 20 Bugs fixen, reicht für mich das völlig aus. Ja, dann sind halt, ja gut, 20 Euro sind dann noch ein bisschen zu viel. Müsste man dann mal gucken, wie man das dann macht.
Muss ja jeder selber wissen, wie viel ihm das wert ist.
Genau. Ja, anderes, ganz anderes Thema. Ich weiß nicht, machst du dir die Nägel, Benjamin?
Ich habe das einmal versucht, aber das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht.
Ja, es ist vor allem dann nicht so einfach, wenn man sich auch noch überlegt, da irgendwelche Muster oder sogar Buchstaben drauf zu malen. Und das hat jemand gemacht.
Ich war schon froh, dass ich mir nicht die Haut neben den Nägeln gemalt habe und so. Das sieht so einfach aus, wenn Frauen das tun. Aber der Pinsel, der will nicht so wie ich. Aber eben, das ist jetzt.
Der Pinsel will nicht so wie du. Ja, okay, ja. Benjamin, du wolltest was erzählen.
Nee, das reicht schon.
Okay, gut. Also, eine werte Dame auf Diaspora hat ihre Fingernägel mit dem Schriftzug Diaspora. Also auf jedem einzelnen Fingernagel hat sie einen Buchstaben von Diaspora hingemalt. Und das war also die zusammen das Wort Diaspora bilden. Und das war sehr schön. Das sah sehr gut aus, das könnt ihr euch dann, das ist einfach
also,
nur.
Also so quasi die Finger mit den Buchstaben und die Daumen in Sternen.
Genau. So, das können wir auch mal hier weglassen, genau.
Das sieht toll aus.
Es gab viele Leute,
auch eine tolle Werbung.
Ja, was hast du denn da auf den Fingern? Diaspora, was soll das denn heißen? Pusteblume. Ja, das ist ja das absolute Symbol für Diaspora. Und so heißt jetzt auch die neue Android-App für Diaspora. Ja, die wird derzeit entwickelt von, ich glaube, wie heißt er? Michael. Michael arbeitet an einer Android-App, an einer neuen Android-App für Diaspora.
Wir haben ja auch mal angefangen mit Fortran und nie weitergemacht. Huch.
Ups, ja, da werden dann die alten Projekte wieder wach. Ja.
Ja, aber eben, ich hoffe, dass das halt wirklich eine App wird. Wobei eben eigentlich brauche ich eine API dafür. Aber es gibt ja schon eine Android-App. Das ist aber eigentlich nur ein Browser. Also gut, ich weiß nicht, vielleicht hat sie mittlerweile mehr drin, aber damals war das nur ein Browser, wo halt einfach quasi fix nur Diaspora konnte. Und das fand ich dann ziemlich überflüssig. Vor allem hat es mich dann genervt, dass man zum Beispiel da nicht das Seitenladen abbrechen konnte. Und wenn da irgendwie so Megabyte große Bilder im Stream sind, dann will ich das vielleicht schon mal abbrechen. Weil mir das sonst den ganzen kleinen Traffic wegfrisst, den ich nur habe im Monat.
Mhm. Ja.
Deswegen ist die App bei mir ganz schnell wieder runtergeflogen, aber ja.
Ich bin gespannt, okay, aber
ich habe davon noch nichts gehört. Aber.
Und die sah auch schon sehr gut aus. Das sah nicht nur aus wie ein Browser, also das muss man ganz klar sagen. Wie gesagt, Können wir drauf warten, wird auf jeden Fall spannend. Ravenbird hatte sich dann nochmal zu Wort gemeldet. Er würde doch mal es bevorzugen, wenn doch alle Videos einfach mit HTTPS eingebunden werden, sodass eben keine Information, eben, ne, HTTPS ist eben genau das SSL, was wir gerade erklärt haben, dieser Tunnel.
Was? Neue Ding?
Ja, genau, das neue Ding, was eben fast jede Seite hat, so ungefähr.
Ja, ich mache das eigentlich schon lange, dass ich, also weil ich eh immer, zum Beispiel auf YouTube bin ich eh immer per HTTPS, weil macht ja auch Sinn, wenn man eingeloggt ist, dass es dann HTTPS ist, weil sonst würde ich ja meine ganzen Daten hier über unverschlüsselt schicken.
Ja, deswegen, also genau, das ist eben so ein Punkt, ist ein Sicherheitsaspekt und deswegen Ravenbird hätte das gerne auch noch für Videos. Der Faldrian, der hat sich auch gemeldet und hat gesagt, er möchte den Unfollow-Button wieder. Und zwar gab es früher, wer sich noch dran erinnern kann, damals die gute alte Zeit, damals als Diaspora noch nutzbar war.
Den gab es mal kurz, glaube ich, nur.
Ja, den gab es wirklich sehr, sehr kurz. Auf jeden Fall war das ein Follow-Button, der war unter jedem Beitrag. Dem konnte man dann also folgen, ohne ihn irgendwie geliked oder kommentiert zu haben. Das heißt, das wurde dann später in meine Aktivitäten angezeigt, wo ja jetzt immer nur Sachen angezeigt werden, die ihr geliked oder kommentiert habt. Und es gibt vielleicht auch manche Themen, die wollt ihr einfach gar nicht mehr weiterverfolgen und kriegt dann dauernd irgendwelche Meldungen darüber. Und deswegen hat er gesagt, ich hätte jetzt gerne den Unfollow-Button wieder, weil ich möchte manche Informationen einfach nicht mehr bekommen. Und ich bin auch dafür, dass endlich dieser Follow-Button wieder hergestellt wird. Aber im Moment sind die alle zu faul und haben keine Lust und überhaupt.
Code Hero schreibt noch, SSL wurde von Katzen erfunden, da bin ich mir sicher.
Eindeutig, ja. Von CryptoCats. Ja, SSL wurde von CryptoCats erfunden. So, Pixelfish hatte sich nochmal gemeldet und hatte gemeint, ist Diaspora ein bedeutungsvoller Ort? Und dann hat er das selbst beantwortet und hat gesagt, ja. Weil anstatt 20 FB-Kontakte, die er vorher hatte, nebenbei bemerkt, bekam er innerhalb von zweieinhalb Tagen 153 Kontakte auf Diaspora.
Hoppla.
Ja, also so kann man auch Freundschaften schließen, nicht?
Also ich habe mittlerweile auch, also ich hab bei Diaspora viel mehr Kontakte als bei Twitter und so. Aber das hat jetzt 2 Jahre gedauert, oder wie lange bin ich schon mit Diaspora? Bald 2 Jahre, glaube ich. Ja,
das war's. Und jetzt dein Part.
Dann habe ich noch, ich habe ja schon ein paar Mal angedeutet, also so mit Crew und Bauernhof und so. Und zwar haben wir auf Geraspora Nordpol haben wir jetzt diesen Monat jetzt wieder ein neues Tier, und zwar eine Crew, und das nennt sich dann Kausbora. Und da kam Faldrian dann, also irgendwie hat er einen Post gesehen, wo Wiedercoin drin war. Und dann fand er, ja, man muss doch irgendwie jetzt weitersagen auf Wiedercoin ändern. Und da habe ich das halt schnell gemacht. Und dann ist uns das aufgefallen, man könnte das mal noch ein bisschen weiter treiben. Und ich habe dann wirklich so mal nachgefragt, wie das denn geht, dass ich eine neue Sprache in Diaspora einfüge. Das ist super einfach. Und da habe ich wirklich die ganze deutsche Sprache quasi nochmal durchgegangen und habe alle möglichen Begriffe auch auf Q-Speak umgeschrieben. Das macht total mehr Sinn zum Teil. Also das war einerseits war super lustig und da steht dann halt irgendwie jetzt so begrüße neue Kühe und so weiter. Und halt irgendwie ich bin jetzt die Leitkuh auf meinem Bauernhof, weil ich halt der Podmin ist jetzt die Leitkuh und so. Das ist super. Und auch irgendwie so, willst du diese Kuh jetzt blocken? Super, finde ich. Also,
ja, nee, finde ich
super. Kann man alle, die auf Nordpol oder Geraspora sind, können sich das ja mal anschauen. Weil ich habe jetzt auch keinen Stream mehr, ich habe jetzt eine Weide und darauf sind Herden und so. Also die Aspekte sind eine Herde.
Okay.
Ja, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt bei den anderen Tieren auch wieder machen werden, vermutlich eher nicht. Aber ja, fand ich eine ganz witzige Idee.
Okay.
Ja, Wetter schreibt gerade noch, Deutsch Mu bleibt im September aber auch noch. Ja, weiß ich nicht. Kann man machen, aber eigentlich wollte ich es dann schon wieder irgendwann rausnehmen. Weil eben, also es gibt auch zum Teil Probleme. Also ich habe festgestellt, dass auf der mobilen Seite ein Bug drauf ist, dass irgendwas nicht richtig übersetzt wird. Und ich habe jetzt da keinen Bock, da groß jetzt noch Zeit zu investieren, weil das war ein kleiner Spaß. Das ich sage, ja, im September kann ich es noch lassen, aber danach nehme ich es, glaube ich, wieder raus.
Okay. Ja, dann sind wir durch, würde ich einfach mal behaupten.
Ja, sind wir. Krass. Wir haben nur eine halbe Stunde überzogen.
Ich finde, halbe Stunde, ja. Ich vergesse immer, dass wir nicht um voll anfangen, sondern um Viertel nach. Ja, super. Ich freue mir, weil ich gehe, glaube ich, jetzt mein Mittagsschläfchen machen. Ja, so halb. Ist ja auch anstrengend. Ich meine, ne, ist ja auch viel Arbeit und so und überhaupt. Und ich will mich gar nicht beklagen, sondern ich gehe gleich einfach ins Bett und entspanne mich. Und ihr solltet dasselbe tun, würde ich einfach mal behaupten. Ja, und dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend und wir hören uns dann entweder in 2 Wochen wieder oder dann, wenn es wieder eine neue Sendung gibt, an der wir in irgendeiner Weise teilhaben. Also wie gesagt, nächste Woche wieder die Linux Lounge. Morgen wird wahrscheinlich wieder Feierabend dabei sein. Also es wird wieder spaßig. Die Woche über.
Und vielleicht gibt es sogar bald eine neue Sendung.
Vielleicht sogar 2. Ich habe nichts gesagt. Ich kann nicht ruhig sein. Deswegen.
Ja, ich weiß nicht. Also wenn es ganz viele neue Moderatoren kriegen, dann gibt es ganz viele neue Sendungen. Ja.
Mal schauen.
Ja, aber ich glaube, wir sind hier mal raus. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
Haben wir denn heute alles so Wunderbares vorbereitet?
Ja, ganz viel.
Ich liebe vorbereitete Co-Moderatoren. Ich mache das Ganze so, wie soll ich sagen, zack, zack, zack.
The Radio CC sucht ständig nach neuen Stimmen und kreativen Ideen.
Ja, wir haben da mal irgendwie 800 Euro fürs Jahr an die GEMA gezahlt. Jetzt spiele ich hier mein Dingsbums-Zeugs. Was haben die gespielt? Ach Gott, weiß ich gar nicht. Ich kenne die ganzen Bands gar nicht mehr, die im Mainstream drin sind.
Du bist am Radiomachen interessiert, hast eine gute Mikrofonstimme und kennst dich mit freier Musik aus? Dann schick uns deine Bewerbung mit einigen Infos über dich und einer maximal 20-minütigen Testsendung an bewerbung@theradio.cc. The Radio CC. Wir freuen uns auf dich.